Ja, Rebecca, das waren jetzt alles auch Vogelarten, die irgendwie indirekt oder direkt auch mit erneuerbaren Energien zusammenhängen.
Oh Martin, du bist ja so genial.
Naja, also wenn schon, denn schon. Ne?
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans, bei einer neuen Episode von Reingezwitschert.
Hallo, ich bin Martin Rümmler und mir gegenüber sitzt der liebe, eigentlich schräg gegenüber, der liebe so. Fabian Karwinkel.
Ja, und wir sind heute sogar wieder zu dritt. Und zwar haben wir eine Gästin dabei und wir sagen schon mal an der Stelle herzlich willkommen, Rebecca.
Ja, hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Und was du mit dem Thema zu tun, also du hast was mit dem Thema zu tun und kannst da ganz viel zu sagen. Und ich kann schon mal eigentlich direkt so frei raus sagen, das betrifft uns alle, ausnahmslos. Also das ist ein Thema, ob ich jetzt sehr Vogelnerd bin oder nicht, das betrifft uns. Und zwar geht es heute um erneuerbare Energien. Und bevor wir da richtig ins Thema einsteigen, aber natürlich mein Fun Fact.
Das ist doch der Vogelfakt,
ja,
genau.
Oh Martin, fast hätte ich es unterschlagen.
Nein, das hätte ich nicht durchgehen lassen.
Also.
Ich habe nämlich auch einen mitgebracht.
Du hast auch einen mitgebracht,
ja, aber
Martin. Okay, möchtest du anfangen?
Na gut, dann mache ich. Also meins ist nicht so ein schöner Vogelfakt, deiner hoffentlich schon.
Also Episode 62.
Genau.
Was für ein Funfact hast du?
Ich habe 62% und zwar laut der US-Behörde für Luftfahrt, glaube ich war es, sind 62% der Vogelkollisionen mit zivilen Flugzeugen während des Tages zu vernehmen.
Wow.
Fand ich ganz interessant.
Okay.
8% der Vollständigkeit halber während der Dämmerung und während der Nacht 30%. Also 62% Vogelkollision während des Tages. Zum Glück immer noch ein sehr seltenes Phänomen.
Wahrscheinlich werden die in der Nacht, wenn vor allem die Singvögel ziehen, gar nicht so wahrgenommen, weil...
Das kann sein. Vielleicht auch viel zu klein. Ne?
Ja, und zu tief fliegend. Naja, okay. Nicht schlecht, Martin. Mein Vogelfakt ist ein bisschen abstrakter. Und zwar 62. So viele Chromosomen, also DNA-Pakete, hat ein Esel.
Ach, guck.
Ein Pferd hat übrigens 64, Maultier dann halt dazwischen 63.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie du den Bogen zu den Vögeln kriegst.
Mhm, ich auch. Und der Mensch hat zum Vergleich 46 Chromosomen. Also, Esel sind wichtig für die Beweidung, sind sehr robust. Sie können Wiesen offen halten und so eben auch wichtig für... Offenlandarten, aber es gibt auch direkte Profiteure unter den Vogelarten, einmal von dem Dung der Esel, also von allen möglichen Fliegen und so, was dann eben gefressen wird, aber auch direkt im Fell die Parasiten aufgenommen von zum Beispiel Madenhackern, eine afrikanische Art, oder Kuhreiher, die sieht man auch gerne mal auf den Eseln reiten, das ist sehr süß. Und ich habe auch noch einen Bogen gespannt, und zwar den Eselspinguin, der von der Antarktis beziehungsweise Südspitze Südamerikas verbreitet ist und nach dem Esel benannt ist, weil sein Sound so ein bisschen klingt. Ich finde allerdings, der klingt eher so ein bisschen wie so ein Schnurren, aber man
überzeugt
kann es schon...
Überzeugt euch mal selbst
genau,
davon.
Ich habe ihn mitgebracht. Wir hören mal rein.
Boah, doch, kann schon, man schon verstehen. Schon.
Okay, so viel zum Fun Fact 62.
Ja, machen wir weiter mit der Zuhörendenfrage. Die kam heute von Querbeat über Spotify zum Thema Großtrappen. Kurze Frage in die Runde. Habt ihr schon mal Großtrappen gesehen? Live?
Tatsächlich, ja. Ich war mal an dem berühmten Platz, wo man sie beizen sehen
In Deutschland?
Kann.
Ja, in Brandenburg?
Ja, in Brandenburg.
Mhm. Und du?
Ich auch. In Frankreich und Spanien. Tatsächlich noch nicht in Deutschland, obwohl ich wollte eigentlich immer mal
Gleich
mit dir
um
nach
Ecke.
Einer Aufnahme hin.
Ich weiß, ich weiß.
Aber,
Ich lese mal vor, was Querbeat dazu fragt. Oder willst du vorlesen, Fabian?
Gerne, gerne. Ich habe im Deutschlandfunk gehört, dass Großtrappen wieder in Deutschland sind und dass es Auswilderungsprojekte gibt, wo sogar Landwirte extra Brachflächen freilassen für die Vögel. Im Radio wurde das Gefieder und das Gewicht erwähnt, aber ich würde gerne so viel mehr wissen. Warum waren Großtrappen aus Deutschland verschwunden? Woher kommen die Rückkehrer und die Ausgewilderten? Warum ist für die Landwirte attraktiv, dort mitzuwirken? Danke an meine liebsten Vogel-News-Dudes. Danke auch.
Sehr Danke auch.
Schöner
genau.
Name.
Rebecca, weißt du zufällig, wie viele Großtrappen es heute in Deutschland gibt?
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich kenne immer nur diesen Fakt mit den Zügen, dass die irgendwie langsamer fahren müssen wegen der Großtrappen. Aber das sagst du bestimmt noch.
Genau. Also Stand März 2025 sind es 302 Individuen, die in Deutschland leben. Das ist nur ein Bruchteil derer, die einst mal hier gelebt haben. Es gibt eine Zahl von 1940. Da waren es 4.100 Individuen. Und die heutige Fläche, die zum Lebensraum zählt, die Großtrappe in Brandenburg und ich glaube Sachsen-Anhalt, sind nur noch 1% der ursprünglichen Verbreitungsfläche. Das fand ich ganz interessant.
4.100 sind ja schon nicht so.
Es waren vielleicht sogar mal mehr.
Für die Region ist es dann vielleicht nicht so wenig.
Die Großtrappe ist ja ein Steppenvogel ursprünglich. Deswegen ist sie auch, glaube ich, am verbreitetsten oder am häufigsten in Spanien und natürlich auch in Zentralasien. Also sie kommt, glaube ich, bis China vor, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Und das Interessante ist, Mitteleuropa ist zu ihrer Heimat geworden seit dem Mittelalter, als dann nämlich massiv die ganzen Wälder gerodet wurden und es dann zur Dreifelderwirtschaft kam. Und das kam der Großtrappe und vielen anderen Wiesenvögeln sehr zugute, denn das Besondere an dieser Bewirtschaftungsform ist ja, dass du einen Wechsel hast zwischen Ackerfrüchten, Brachen und der sogenannten Hutweiden, also den Hutweiden, also wo dann Weidetiere auf diese Flächen getrieben wurden, um dann die Kräuter und aufkommenden Baumwuchs zu fressen. Und das kam ihr sehr zugute, deswegen ist dann die Zahl so hoch gegangen. Und durch die Intensivierung der Landwirtschaft, wie so oft, ist dann natürlich auch der Lebensraum für die Großtrappe verschwunden. Und das hält bis heute an. Und deswegen geht es ihr auch, oder ging es ihr so schlecht. Am schlechtesten bei uns in Deutschland um die Jahrtausendwende. Da waren es nämlich nur noch, ich glaube, was waren es, unter 60 Individuen, also eine Restpopulation. Und aus der hat man dann die heutige Population wieder aufgepäppelt durch Schutzmaßnahmen. Man hat also vor allem Eier eingesammelt in Bereichen, die bedroht waren durch Ackerbewirtschaftung oder durch Bodenräuber. Hat die dann aufgezogen, wieder ausgewildert. Und heute ist eigentlich das Trappenleben nur noch in solchen Trappenschutzflächen möglich. Also die eingezäunt sind, die möglichst groß sind. Sie brauchen sehr große, offene Areale, ja, die nicht durchschnitten sind. Und ja, also es ist eine große Arbeit, die man reinstecken muss. Und ich bin gespannt, wie die Zukunft der Großtrappe bei uns aussehen wird. Und vielleicht noch die letzte Frage, weil du gefragt hast, was haben die LandwirtInnen davon? Ich glaube, in erster Linie haben sie einen finanziellen Vorteil, weil das natürlich oftmals Vertragsnaturschutz ist oder eben Agrarumweltprogramme, aus denen dieser Schutz und auch die LandwirtInnen finanziert werden. Vielleicht auch eine intrinsische Motivation, dass sie einfach...
Hoffentlich, ja. Ne, das ist schon ein unglaublich toller Vogel, der auch Leute hinzieht. Also er bringt wirklich Menschen in die Region. Also nicht nur, dass der Zug langsamer fahren muss, sondern es steigen auch viele aus und gucken sich diese Großtrappen an, die wirklich beeindruckend sind. Besonders die Männchen während der Balz. Und du hast ja schon erwähnt in deiner Frage, dass sie auch schwer sind. Also nochmal für alle Zuhörenden, bis 17 Kilo können die Männchen werden. Das heißt, sie gehören mit den Riesentrappen zusammen zu den schwersten flugfähigen Vögeln. Nicht flugfähig ist der Strauß mit, weiß nicht, 150 Kilo. Aber auf jeden Fall eine tolle Art. Vielen Dank für die Frage und Grüße von den Vogel-News-Dudes.
Die Vogel-News.
Kommen wir zu den heutigen Vogel-News. Martin hat sie mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Normalerweise haben wir so ein paar Notizen, die wir beide sehen. Hier sehe ich einfach nur Überraschungs-News von Martin. Na dann, Martin, überrasch uns mal.
Also ich habe sie folgendermaßen genannt. Ich habe sie Steuerung plus S in Klammern TAR genannt.
Okay.
Also Steuerung plus
S Star. S ist Speichern?
Genau.
Ach so, ah, okay.
Steuerung Star und dann Vogel speichert Bilddatei. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wohin das geht? Habt ihr vielleicht davon schon mal gehört?
Nee.
Also folgendes, das ist keine klassische News, sondern eher etwas, was ich letztens bei YouTube entdeckt habe. Aber es hat mich so fasziniert, dass ich das einfach mal hier mit reinnehmen wollte und meine Faszination mit euch teilen möchte. So. Also, es gibt drei Protagonisten in dieser Nachricht. Kennt ihr The Mouth? Zufällig.
Also den Mund?
Den Mund, also genau im Englischen, also das englische Wort für Mund. Aber das ist der Name eines Stares, eines europäischen Stars, der in den USA lebt. Der wurde dort von einer Influencerin bei Instagram aufgezogen.
Ist der so viel plappern kann?
Genau, der kann viel plappern und der macht viele Geräusche nach und manchmal macht sie das auch in Zeitlupe und es ist sehr witzig, dem zuzugucken. Diejenige Person heißt Sarah Tidwell. Inky Dragon ist der Name dort. Können wir euch auch verlinken, falls ihr da mal gucken wollt. Also The Mouth, sehr süß. Dann der dritte Protagonist ist Ben Jordan, ein Musiker und Wissenschaftskommunikator. Und der wollte einmal The Mouth untersuchen, was der so singen kann, was der so kann. Er wusste schon, der Syrinx, mit dem Vögel ja Töne erzeugen, der ist sehr viel komplexer als bei uns.
Das ist der Stimmkopf zur Erklärung.
Genau.
Ist. Die haben keinen Kehlkopf, sondern einen anderen Gesangsatmungsapparat.
Genau, und der wollte das mal untersuchen und hat da ganz spezielle Mikrofone für genutzt, dass man also diese Töne auch sehr auflösen kann, sehr stark, sehr verlangsamen kann, um eben die Details zu sehen. Und der wollte auch wissen, wie gut kann er eigentlich imitieren? Und dann hat er so ein Spektralsynthesizer genommen, also nichts anderes als ein Sonagramm erzeugen. Also ne, okay. Das, was wir nutzen in unseren Vogelbestimmungs-Apps für Vogelstimmen, da wird ja der Ton in ein Bild umgewandelt und das hatte er auch. Und was er gemacht hat, er hat ein Bild gemalt, einen kleinen stilisierten Vogel und hat das in einen Ton umgewandelt. Und das klang ungefähr so. So, das war der Vogel als Ton.
Okay.
Und das hat er dem Star vorgespielt und wollte dann, dass er das imitiert. Hat er leider nicht erreicht, dachte er zumindest. Dann hat er aber am Ende diese ganzen Sachen analysiert und tatsächlich dann in einem Sonagramm diesen Vogel entdeckt. Das heißt, der Star hat wirklich diesen Ton imitiert und so gut, dass man die Linien dieses Vogels wiedererkennen konnte. Und ich spiele das mal kurz. Da ist auch die Stimme von Ben Jordan zu hören.
Here's the original file that I played for it. Original Starling Recreation.
Also es klingt erstmal ein bisschen anders, aber visuell sieht das wirklich fast genauso aus, das Bild. Ist ein englisches Video, aber ich würde euch mal empfehlen da draußen, wenn euch das interessiert, schaut mal auf seinem YouTube-Channel vorbei. Wirklich sehr interessante Analyse des Vogelgesangs.
Also er hat quasi einen Vogel selbst gemalt mit seiner Stimme.
Genau, und quasi mit der Stimme eine Bilddatei gespeichert.
Nicht schlecht. Das ist eine spezielle News, kurz als Hintergrund auch. Stare sind auf dem amerikanischen Kontinent als Neozoa verbreitet und sie sind sehr talentiert, was Imitation angeht, was natürlich dieser Vogel sehr beeindruckend zeigt. Es gibt aber auch ein lustiges Beispiel von einem englischen, weiß nicht, Drittligaspiel, was abgebrochen wurde, weil ein Star die ganze Zeit die Schiri-Pfeife nachgemacht hat. Also das sind schon beeindruckende Vögel und wenn ihr mehr wissen wollt zu dem, was Martin euch berichtet hat, dann schaut doch in die Shownotes.
Thema der Woche.
Ja, wir reden ja heute über erneuerbare Energien und da bist du natürlich die perfekte Ansprechpartnerin, Rebecca, weil du nicht nur mit erneuerbaren Energien arbeitest, sondern interessanterweise auch selber Börderin bist. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Ich war auch mal Umweltplanerin.
Ah ja, cool. Ja. Na, das passt ja perfekt zusammen. Rebecca, stell dich doch nochmal kurz vor, wer du genau bist und was du beim NABU machst.
Genau, vielleicht der volle Name Rebecca Blessnur. Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren beim NABU. Mein Titel ist Referentin für erneuerbare Energien und Naturschutz. Und um das nochmal zu spezifizieren, ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Windenergie an Land und PV.
Also Photovoltaik, also das, was man als Solaranlage, als klassische kennt, auf der Fläche, ne?
Auf der Fläche oder auf dem Dach, genau. Mhm. Also versiegelte Flächen natürlich auch.
Also muss man wahrscheinlich auch unterscheiden von Wärmekollektoren. Das ist dann zwar auch Sonnenenergie, aber nicht Photovoltaik,
so,
oder?
Solarthermie, ne? Wo man quasi Wasser auf dem Dach sammelt und da erhitzt und das dann irgendwie in den Wasserheizkreislauf eingliedert.
Ja, genau. Also mich interessiert vor allen Dingen der Strombereich.
Mhm. Und sag uns doch mal vielleicht als Einstiegsfrage, warum ist das Thema erneuerbare Energien so wichtig, dass wir das hier in diesem Podcast besprechen?
Also wo soll ich anfangen? Also ist natürlich, kann man jetzt weit ausholen, um es vielleicht kurz zu machen. Wir haben lange, lange Jahre unsere Energie, unser Strom, der ja nicht einfach nur aus der Steckdose kommt, sondern irgendwo produziert werden muss, aus Kohle, Öl und Gas produziert, haben dann aber gemerkt, dass das eben sehr viel Treibhausgase in unserer Atmosphäre bläst und damit eben die Klimakrise noch verschlimmert, wo wir ja sowieso schon viele Probleme mit haben und sozusagen die bekämpfen müssen. Und dann war klar, wir stehen eben um auf erneuerbare Energien, was eben dann zum Beispiel Wind- und Solarenergie ist, weil diese Energien eben keine Treibhausgase ausstoßen und damit eben sauberen, klimafreundlichen Strom produzieren.
Ja,
und ich glaube, dass wir den brauchen, da sind wir uns schon alle einig, auch über dieses Studio hier hinaus. Und unsere Folge wird ja auch immer gesponsert. Und da haben wir heute einen wirklich sehr passenden Partner gewinnen können. Das zweite Mal, das freut uns riesig. Und zwar Naturstrom. Und das können wir hier mit sehr, sehr gutem Gewissen, weil es auch bei mir zu Hause aus der Steckdose kommt, vorstellen.
Jetzt kommt Werbung. Ja, die Episode heute wird wieder unterstützt von Naturstrom, der erste bundesweite aktive Ökostromanbieter. Und der wurde damals von Mitgliedern aus Umweltverbänden selbst gegründet, also auch vom NABU. Und uns, also der NABU und Naturstrom, verbindet schon eine langjährige Partnerschaft mit einem wichtigen gemeinsamen Ziel, nämlich die Zukunft lebenswert zu machen und auch als solche zu sichern. Naturstrom versteht die Energiewende als einen wichtigen Faktor zum Erhalt unserer lebenswerten Umwelt.
Außerdem werden noch Erlöse an regionale Projekte, an Naturschutzprojekte zur Biodiversitätsförderung eingesetzt. Zum Beispiel im Solarpark in Nochten. Da war ich sogar letzte Woche noch und habe Wölfe gesucht, ja. Und auch die Maßnahmen werden kontrolliert. Also Flora, Fauna wird kartiert. Gibt es einen Vorteil dadurch? Wie ist die vorher, nachher mit den Solarparks beispielsweise? Es gibt Heckenbepflanzung, Maatanpassung. Also dabei wird auch mit der aktiven NABU-Gruppe vor Ort, nämlich in Weißwasser, agiert und das Projekt gemeinsam fachlich begleitet. Wer mehr dazu zu diesem lokalen Projekt wissen möchte, geht doch mal auf blog.naturstrom.de und schaut da vorbei bei der Kooperation mit dem NABU.
Ja, Naturstrom, das ist 100% Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser, direkt aus Deutschland. Das ist der einfachste und wirkungsvollste Beitrag, den alle zu mehr Klimaschutz beitragen können. Je mehr mitmachen, desto weniger fossile Kraftwerke müssen gebaut und erhalten werden. Also sprich, es senkt den CO2-Ausstoß. Und damit das klappt, muss der Ökostromanteil in Deutschland weiter wachsen. Und im Naturstromtarif ist deswegen ein fester Förderbetrag enthalten für erneuerbare Energienanlagen. Sprich, Naturstrom baut aktiv eigene Anlagen und handelt nicht nur mit Ökostrom, wie das andere machen, sondern trägt aktiv zum Ausbau bei. Und außerdem haben wir ganz faire Konditionen. Die Verträge sind monatlich kündbar.
Also wechselt jetzt zu Naturstrom innerhalb von 5 Minuten. Das geht ganz schnell. Ihr habt auch 30 Euro Startguthaben pro Vertrag. Einfach das Wechselformular ausfüllen. Und Naturstrom erledigt alle Formalitäten, auch die Kündigung eures bisherigen Anbieters. Und ich kann es persönlich nur empfehlen. Ich finde, das ist ein Beitrag, den jeder und jede für den Klimaschutz leisten kann bei sich zu Hause. Ich finde das Gefühl auch besser, nicht jetzt hier Kohlestrom zu bezahlen mit meinem Stromtarif. Also mehr Infos findet ihr unter naturstrom.de/reingezwitschert.
Ende der Werbung.
So. Ganz kurz machen wir einen Icebreaker. Wir haben das ja fast schon traditionalisiert. Auch wenn wir langsam mal ins Hauptthema kommen wollen, dachte ich mir, wir machen mal ein kleines Spielchen. Das dauert auch nicht lang. Wir machen ja manchmal, du hast ja auf deiner Scheibe zum Beispiel, hast du diese Rubrik Vogelstimmen Remastered, ne? Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, dass wir Vogelstimmen rückwärts abspielen. Das wäre jetzt also nicht ganz neu. Deswegen dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn wir mal Vogelnamen rückwärts abspielen?
Okay, gar nicht schlecht.
Und ihr müsst dann erraten, welcher Vogel das ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das früher auch gemacht habt, aber ich habe meinen Namen immer rückwärts ausgesprochen.
Naibaf, wer bist du?
Nitram.
Nitram. Und du?
Ackebär.
Ackebär, oh, das ist schön.
Aber schön, dass wir das alle wirklich gemacht haben. Ich spiele euch mal eine erste Vogelstimme vor und bin mal gespannt, ob ihr wisst, was das ist.
Danke, Nitram.
Ich spiele es nochmal vor, das war nämlich sehr schnell vorbei. Das ist übrigens meine Stimme. Ich konnte niemanden gewinnen, der für mich einspricht.
Kuckuck? Ich weiß nicht.
Ich spiele mal das vorwärts vor.
Kuckuck.
Sehr gut.
Okay. Oh, wow.
Es ist schwieriger, als ich es mir vorgestellt hätte. Also hier kommt die zweite Stimme.
Feldlerche.
Oh.
Feldlerche.
Entschuldigt.
Was können wir jetzt? Erkel.
Warte, genau, wir machen das mal jetzt umgekehrt.
Ich hätte sofort gewusst. Sofort.
Okay, aber jetzt kommt die dritte. Da mache ich es jetzt richtig rum.
Rassum.
Ei.
Soll ich es nochmal vorspielen?
Ja, bitte.
Rassum.
Hast du eine Idee?
Ich habe irgendwie so an Raufußhuhn gedacht, aber das so ganz passt es nicht, glaube ich.
Ja, es ist wirklich schwer umzudenken. Ich mach's mal vorwärts.
Mäusebussard.
Oh Mann.
Ja, das war's schon.
Cooles Spiel.
Ja, Rebecca, das waren jetzt alles auch Vogelarten, die irgendwie indirekt oder direkt auch mit erneuerbaren Energien zusammenhängen.
Oh Martin, du bist ja so genial.
Naja, also wenn schon, denn schon. Ne? Also es waren Arten, die irgendwie im Offenland vorkommen und die auch direkt betroffen sein können von zum Beispiel neuen Anlagen. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, vielleicht nochmal ganz kurz, was für Formen der erneuerbaren Energien haben wir denn eigentlich heutzutage? Was zählt denn dazu?
Genau, 2 habe ich ja jetzt schon genannt, sage ich aber gerne nochmal, also Windenergie an Land, aber auch auf See, und wir haben eben Solarenergie dort auf dem Dach oder auf anderen versiegelten Flächen oder halt in der Freifläche, und dann haben wir aber auch noch die Wasserkraft, wir haben noch die Geothermie, also sozusagen ja Wärme aus der Tiefe, und wir haben die Bioenergie.
Mhm. Und welche davon sind, sage ich mal, am wichtigsten für Deutschland? Kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Also Windenergie ist klar vorne, also hat sozusagen den größten Anteil unter den erneuerbaren Energien, und danach kommt eben auch die PV, die Solarenergie.
Mhm.
Kleinere Anteile, ne, wir haben Wasser gesagt, das inkludiert dann ganz viele Arten. Das ist zum Beispiel Stauseen, irgendwelche Strömungsturbinen, wobei Turbinen letztendlich dann ja auch bei den Wellen, bei den Gezeiten, bei Wasserrädern, also da gibt es verschiedene Arten und Biomasse. Aber wir werden uns heute vor allem auf Wind und auf Solar konzentrieren. Und wir haben gesagt, okay, es produziert keine dreckigen Treibhausgase. Wir können es nachpflanzen. Es ist in Anführungsstrichen bei Wind und Energie jetzt erstmal, ich sag mal, unbegrenzt vorhanden. Was spricht denn dagegen? Also warum sollte man nicht überall erneuerbare Energien hinbauen?
Genau, es ist so, erneuerbare Energien sind immer noch technische Anlagen. Es muss man einfach so sagen, vom Menschen geschaffen technische Anlagen, die dann eben Auswirkungen haben können auf Arten und auf Lebensräume. Und die können eben ganz unterschiedlich sein. Und also so, um das grob zu umreißen, ist natürlich das ganz Bekannte, was wahrscheinlich euch allen bekannt ist, dass möglicherweise die halt in Anlagen, in Windenergieanlagen reinfliegen können und damit dann eben sterben oder verletzt sind. Aber es gibt natürlich auch, dass der Lebensraumverlust, das gestört werden kann. Also genau, und das, man muss eben das auch differenzieren, weil es in jeder erneuerbare Energieform ganz andere Auswirkungen haben kann.
Also du hast es gerade schon erzählt, Vögel können zum Beispiel in Windenergieanlagen reinfliegen. Also das wäre eine direkte
Tötung, Kollision, ja.
Genau, also ein direkter Einfluss auf Tiere. Gibt es auch indirekte, du hast Störungen schon genannt. Also was muss man unter Störungen zum Beispiel verstehen?
Genau, da ist auch, also sozusagen kann natürlich unterschiedlicher Art sein. Visuelle Störung ist natürlich so ein Klassiker. Also das ist tatsächlich, das ist auch noch nicht alles so gut erforscht, aber eben erste Anzeichen gibt, dass einige Tiere diese Anlagen entweder bei den Windenergieanlagen auch einfach diese Bewegung der Turbinen oder aber auch wirklich diese reine Struktur, sage ich mal, der Solaranlage, das nicht mögen und dann diesen Bereich auch weiter meiden. Also dort einfach auch den Bereich nicht mehr nutzen, weil sie das eben, ja, weil sie das stört. Es kann natürlich auch eine Lärmbelästigung sein. Das ist natürlich klassisch beim Bau. Das ist ja bei jeder Anlage so. Aber eben bei Windenergieanlagen kann das auch eine dauerhafte Störung sein, weil ja diese Turbinen schon eine gewisse Geräuschkulisse erzeugen, wenn sie gedreht werden.
Das heißt, Vögel siedeln sich gar nicht erst an oder verlassen ihr Brutgebiet, aber auch Rastgebiet, muss man sagen. Ne? Also wenn jetzt auf so einer Zugschneise so ein Windrad steht, dann ist das eben auch, könnte sich die Zugroute verschieben. Das wäre dann ein indirekter Effekt.
Ähnliches hat man ja eigentlich auch auf offener See, wo man ja annehmen könnte, da stört es niemanden. Aber da haben wir ähnliche Effekte mit Vermeidung und Vergrämung von wichtigen Überwinterungsplätzen, zum Beispiel bei Seevögeln. Ne?
Genau, das ist eben so, da denkt man immer, genau, menschlich ist es da sozusagen besser, weil es ist einigermaßen aus dem Sichtfeld, außer man lebt irgendwie direkt an der Küste. Aber ja, da haben wir eben Zugfolgerouten, die total wichtig sind und eben Überwinterungsgebiete. Und da gibt es auch schon gar nicht so alte Studien, dass zum Beispiel die Trottelumme das bis zu 20 Kilometer eben so Windparks meidet. Und das kann natürlich so mit jetzigen Ausbauplänen, die schon relativ großskalierig sind, also dann schon wirklich weite Teile jetzt der Nordsee abdecken würden, dann echt zum Problem werden, wo diese Vögel dann noch hin sollen.
Okay, jetzt sind das ja erstmal viele, naja, es klingt jetzt erstmal sehr negativ, aber irgendwelche Vorteile muss es ja haben, die Windenergie, wenn wir mal bei der bleiben. Was sticht denn da hervor?
Naja, ich will den Blick da immer nochmal weiten, dass man ja den Vergleich anstellen muss sozusagen, weil, wie gesagt, der Strom muss irgendwo herkommen und der Vergleich oder was ja die Alternative wäre, sind fossile Energien. Das ist ja ganz klar so. Also irgendwie müssen wir ihn produzieren. Und wenn man sich da mal genau anguckt, Leute, die in solchen Gegenden leben, werden das bestätigen können, wenn wir jetzt über Kohleverstromung reden. Das sind riesige, ich glaube, man spricht immer von Mondlandschaften. Da ist ja nichts mehr. Das ist ja komplett tot. Und zusätzlich werden dann noch Schadstoffe ausgestoßen und eben es gibt diese Ewigkeitslasten nennt man das, weil zum Beispiel Grundwasser verdreckt noch durch, auch nach dem Abbau noch. Das ist eben eine Sache und man braucht immer wieder eben diesen Rohstoff, also in dem Fall dann die Kohle, aber ich meine, Gas ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. Da haben wir, glaube ich, viel genug in den Medien drüber diskutiert, um das sozusagen auf dem Schirm zu haben, warum da Probleme bei den Abhängigkeiten sind. Also das, finde ich, sollte man schon mit einbeziehen und da hat man zum Beispiel bei Windenergieanlagen, die haben eine ziemlich große Flächeneffizienz, das heißt eben pro Fläche, die sie in Anspruch nehmen, produzieren sie sehr viel Energie, sehr viel Strom und gleichzeitig nehmen die auch nicht die gesamte Fläche in Anspruch, die sozusagen dafür erstmal vorgesehen ist. Das ist auch was ich immer sehr betonen will. Es gibt ja diese berühmte 2% von Deutschland werden jetzt für Windenergie ausgewiesen. Also dort sollen dann mal Windenergieanlagen stehen oder stehen in Teilen schon. Aber am Ende sind nicht 2% der Fläche Deutschlands versiegelt mit Windenergieanlagen. Und das, finde ich, muss man schon auch beachten. Also dass darunter ja auch noch oder in der Nähe sozusagen andere Sachen entstehen können und sozusagen auch stehen bleiben können, irgendwie wichtige Habitate. Das sollte man dann irgendwie auch berücksichtigen.
Wer dagegen mal vor einem Tagebauloch steht, sieht, dass da nichts ist. Also das ist wirklich, muss man sagen, die Fläche ist wirklich Wüste. Und das finde ich, damit hast du natürlich einen großen, guten Punkt. Man muss das immer vergleichend sehen. Man kann jetzt nicht immer alle kleinen negativen Details raussuchen und das halt überhaupt nicht in Relation sehen damit. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und bei Windenergieanlagen geht das natürlich dann mehr in die, ne, in die dreidimensionale Ebene. Wie ist das bei PV-Anlagen?
Ja, also bei PV-Anlagen, genau, die haben, die Flächeneffizienz ist ein bisschen weniger gut, sage ich mal, als bei Windenergie, aber auch immer noch sehr gut und vor allen Dingen besser als im Vergleich zu Bioenergie. Das würde ich auch nochmal reinwerfen wollen. Also für Bioenergie werden ja viele große Maisäcker in Deutschland angebaut und wenn man darauf PV-Anlagen errichten würde, hätte man einen viel höheren Stromertrag. Also das irgendwie auch schon mal so ein bisschen reingenommen. Und natürlich ist der, ich sag mal, Versiegelungsgrad dann schon größer, aber auch nicht, also reine Versiegelung ist gar nicht so groß, es ist halt eine große Verschattung, weil wir eben diese Module haben.
Die stehen ja meist irgendwie auf so Ständern und...
Genau, es sind halt dünne Ständer, die in den Boden gerammt werden, aber natürlich die Module selber haben dann schon einen recht großen Verschattungseffekt und das sollte man natürlich schon mit einbeziehen. Die Zahlen da sind noch nicht so ganz eindeutig. Ich glaube 2021 hat man gesagt, waren so 0,2% der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands mit Solar bebaut und man rechnet damit, dass wenn sozusagen diese gesetzlichen Ziele, die es gerade gibt, wenn die so bleiben, dass man dann 2030 ungefähr 0,4% der landwirtschaftlichen Fläche hat. Also auch da sollte man sich so ein bisschen klar machen, über welche Dimensionen sprechen wir hier eigentlich.
Und wir reden jetzt gerade über PV-Anlagen an Freiflächen, ne? Wir haben unzählige Dächer, Industriedächer, was auch immer, was natürlich schon versiegelt ist und in dem Fall quasi ungenutzt. Das ist natürlich ein riesiges Potenzial.
Und man könnte ja auch bei PV-Anlagen in der Offenlandschaft auch eine Nutzbewirtschaftung anstreben, oder? Was für Bewirtschaftungsformen kämen denn da in Frage?
Genau, bei der Freiflächen-PV gibt es sozusagen nochmal eine Differenzierung. Der klassischen Solarparks wird häufig von gesprochen, wo eben diese Grünlandnutzung stattfindet. Also das heißt dann am Ende, dass entweder beweidet wird oder mit einer Maat gearbeitet wird. Und je nachdem, sage ich mal, wie naturverträglich, naturfreundlich, das auch von Anfang an geplant wurde, natürlich auch bewusst so ausgesehen wird, dass man dort dann vielleicht auch eine hohe Biodiversität in der Vegetation erreicht. Es ist im Prinzip eine extensive Bewirtschaftung, weil natürlich auch nicht mehr gedüngt wird, keine Pestizide aufgetragen werden. Also weil natürlich der Solarparkbetreiber möchte ja nicht, dass die Pflanzen schnell hochwachsen, weil dann werden seine Module ja wieder verschattet. Deswegen zum Beispiel auf keinen Fall eine Düngung. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt aber auch noch die andere Form, das ist die Agri-PV, die sogenannte. Das ist die Verknüpfung von Landwirtschaft und Photovoltaik. Das heißt eben, dass eben statt dieser extensiven Nutzung dort wirklich noch aktiv Landwirtschaft betrieben wird und sozusagen Ackerprodukte am Ende bei rauskommen, noch produziert werden. Und da ist aber auch die Varianz riesig. Also das muss ich auch immer dazu sagen, da kann man auch nicht so pauschal drüber sprechen, weil man kann natürlich, es gibt da verschiedene Modelle. Es gibt ein Modell, dass man das so, ich sage immer, wie ein Gewächshaus ohne Wände, dass es wie so ein Dach sozusagen oben drüber gemacht wird. Das wird häufiger bei so Beerenfrüchten gemacht, funktioniert wohl ganz gut. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sozusagen reinzustellen, wie so Zäune und dazwischen dann wirklich noch sehr klassisch so einen Acker zu haben. Genau, da sind natürlich auch die Effekte ganz unterschiedlich und inwieweit das dann auch noch für Natur, Biodiversität attraktiv sein kann auch.
Könnte ja aber Vorteile mit sich bringen mit Schattung, weniger Wässerung und solchen Geschichten. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, so eine Freifläche mit Solaranlagen ist mindestens nicht schlimmer, wenn nicht sogar besser als ein intensiver Maisacker. Zumindest ökologisch wertvoller, auch wenn er jetzt keine Nahrung, sondern Strom produziert. Aber ich glaube, ökologisch wertvoller, das könnte man schon so stehen lassen, oder?
Genau, wenn man eben von diesem intensiv beackerten Mais jetzt in dem Fall ausgehen würde. Das finde ich schon, muss man auch manchmal nochmal betonen. Also nicht jede Anlage entsteht eben auf so Biodiversitätsgesichtspunkten betrachteten, nicht wertvollen Flächen.
Sondern wird auch Grünland beispielsweise umgewandelt.
Genau, es wird, weil natürlich die LandwirtInnen, was ich schon auch verstehen kann, ihre ertragreichsten Standorte nicht dafür hergeben wollen. Und das ist eben immer so ein bisschen in so einem, da sind wir halt in so einem gewissen Konfliktfeld und auch, finde ich, in der Kommunikation wird das häufig halt dann vermischt, weil, genau, ich stimme dir voll zu, wenn man von so einem Ausgangspunkt geht, dann kann man das eigentlich schon so sagen, dass es eigentlich immer eine Verbesserung ist. Aber wenn man eben nicht von so einem Ausgangspunkt geht, dann braucht es eben Maßnahmen. Dann ist das kein Selbstläufer, dass wir da einen Mehrwert wirklich schaffen und nicht nur.
Als Landwirt denke, okay, nee, meinen produktiven Acker, den möchte ich auf jeden Fall behalten, weil der bringt mir am meisten Ertrag. Nimm mal die feuchte Grünlandwiese, da kann ich eh nicht Großes anbauen und das ist dann natürlich auch die ökologisch wertvollste Fläche.
Richtig, genau, ja.
Nun ist ja seit einiger Zeit, gibt es ja bestimmte Begriffe, die schweben so durch die Politik und durch den Umwelt- und Naturschutz, zum Beispiel Planungsbeschleunigungsverfahren. Was heißt denn das? Das klingt ja jetzt sehr bürokratisch, aber worum geht's da und was bedeutet das zum Beispiel auch für Vögel?
Genau, Planungsbeschleunigung, das wabert schon, ja, jetzt würde ich so sagen, seit 4 Jahren so ein bisschen durch, auch gerade, sage ich mal, den politischen Äther. Und dieser Begriff wurde mal geschaffen oder wird auch immer noch so genutzt, um zu sagen, eben, wir wollen schneller werden, weil Verfahren in Deutschland, also es geht dann vor allen Dingen eben genau um Planung und um die Genehmigung am Ende von eben Infrastrukturvorhaben im weitesten Sinne. Und angefangen hat das eben bei den erneuerbaren Energien, wo eben so der Druck klar wurde, wir müssen jetzt mal schneller werden, weil es da eine Zeit lang echt sehr gehakt hat, sage ich mal, an ganz vielen Ecken. Und da war dann eben die Idee, okay, wir machen das jetzt alles schneller, weil wir sind viel zu bürokratisch in Deutschland. Das Problem dabei ist, war und ist auch leider immer noch, dass es immer sehr einseitig Richtung Umwelt- und Naturschutzregelungen geht, weil man irgendwie da jetzt so den schwarzen Peter hingeschoben hat und gesagt hat, das macht uns alle immer so langsam in den Verfahren. Und das ist eben sehr, sehr kurz gedacht. Also weil zum einen, wir haben ganz viele andere Hemmnisse. Also gerade das klassische Beispiel ist Offshore-Ausbau. Da ist eben ziemlich klar, die Netzanbindungen werden erst irgendwie viel zu spät fertig, sodass selbst wenn man da jetzt ganz schnell bauen würde, das nie ans Netz gehen würde. Also zumindest die nächsten paar Jahre nicht. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Und gleichzeitig nur, weil wir nicht mehr genauer hingucken, heißt es ja nicht, dass da nichts ist. Also das ist eben auch ein Problem, dass wir dann eben wieder die Naturkrise, Biodiversitätskrise nicht mehr richtig beachten und dort in Probleme kommen. Und auch da sind wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht vorangekommen und haben die Ziele nicht erreicht, die wir eigentlich erreichen wollten.
Also du hast gerade schon so einen wichtigen Konflikt auch aufgezeigt, der vielleicht gar kein Konflikt ist. Nämlich oft wird ja versucht, so Klimaschutz gegen Biodiversität oder gegen Artenkrise auszuspielen. Aber dem ist ja eigentlich nicht so, ne? Also es muss ja eigentlich beides gedacht werden.
Genau, also es muss beides gedacht werden, weil wir bei beidem eigentlich viel zu spät dran sind und bei beidem keine Zeit mehr haben. So, das ist ganz klar. Und das zeigen ja auch, ich glaube, es gab gerade wieder diesen europäischen Bericht, wo wieder nicht überraschend klar wurde, dass wir bei den Biodiversitätszielen eigentlich immer weiter wegkommen von dem, was wir eigentlich mal erreichen wollten. Und auf der anderen Seite ist eben diese Verknüpfung auch möglich. Auch bei diesem etwas, sage ich mal, schon schwierigen Thema erneuerbare Energien kann man das gut zusammen planen, gut zusammen machen und dann geht das eben auch beides zusammen.
Und ganz wichtig ist, zur Planung gehört ja auch eigentlich eine Wissensgrundlage, ne? Und ich glaube, da hapert es ja ganz oft noch, weil das dauert ja auch, wissenschaftliche Daten zu erheben. Und deswegen finde ich ganz interessant und würde an der Stelle gerne nochmal die Arbeit auch des Landesamts für Umwelt in Brandenburg hervorheben, die ja seit jetzt, glaube ich, nunmehr 20 Jahren eine Datei führen oder eine Datenbank für Windenergieopfer aus dem Vogelbereich. Kannst du dazu was sagen?
Genau, das ist, soweit ich weiß, von der staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg, die aber wahrscheinlich ans Landesamt irgendwie angesiedelt ist. Genau, das ist so der Versuch, mal eben so eine wissenschaftliche Grundlage zu haben, über wie viel Schlagopfer reden wir hier eigentlich, um welche Arten geht es eigentlich und wie bedroht werden die dadurch. Weil das Problem bei so einer Schlagopfersuche, nennt man das dann immer, ist natürlich, man müsste eigentlich 24/7 unter diesen Anlagen stehen, weil die Schlagopfer natürlich ganz schnell weggetragen werden oder vielleicht auch noch ein Stückchen weiterfliegen, also ne, dann irgendwie verletzt sind, dann sich noch ein bisschen entfernen von der Anlage und dann eben auch gar nicht mehr aufgefunden werden. Also sozusagen so eine systematische Erfassung wäre unglaublich kostenspielig, personell aufwendig und deswegen gibt es sowas in Deutschland tatsächlich nicht. Aber eben diese Vogelschutzwarte versucht das eben durch diese Zufallsfunde, das ist eben eine Datenbank, da kann jeder was eintragen. Also wenn man sowas findet, also es gibt einen Meldebogen und die sozusagen verifizieren das dann natürlich noch, ob das wirklich jetzt ein Schlagopfer von der Windenergieanlage war. Und dort, da muss man halt wirklich sagen, das gibt einen Hinweis darauf, über welche Arten sprechen wir eigentlich und ja, wie viel haben wir da jetzt gerade? Aber das ist, die Dunkelziffer wird unglaublich hoch sein. Also deswegen warne ich auch immer so davor, das jetzt so als sozusagen Orientierung zu nehmen, wie viele Arten verenden sozusagen jetzt jedes Jahr in Deutschland an diesen Anlagen.
Ich denke auch, als absolute Zahlen kann man das auf gar keinen Fall nehmen. Und was Rebecca meint mit wegtragen, ist, dass dann der Vogel wird erwischt und liegt dann darunter und dann kommt beispielsweise ein Fuchs, ein Marder, ein anderer Greifvogel, was auch immer und nimmt ihn halt als Beute mit und man findet ihn dadurch natürlich nicht. Und welche Arten da aber betroffen sind, da kriegt man ja schon eine Idee, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Und das sind vor allem, ja, zumindest Platz 1 und 2 auch belegt von, und auch Platz 3, die ersten drei, von Greifvögeln. Und zwar Platz 1 tatsächlich der, Trasabusemäusebussas, Martin es vorhin gesagt hat, mit ungefähr 800 Tieren. Also wir reden von einem, generell vielleicht vorweg, von einer Menge von ungefähr 5000 Vögeln innerhalb von 23 Jahren, die eben bei dieser zufälligen Suche aufgefunden worden sind.
Kann man sagen, dass Greifvögel ein besonderes Problem haben mit Windenergieanlagen?
Auf jeden Fall. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den man immer beachten muss. Auch das würde ich hier gerne einmal ein bisschen aufgreifen. Dieses Gegenargument sozusagen, es kommt häufig medial, dass ja es kein Problem gäbe oder es gibt überhaupt, also die Vögel verenden ja gar nicht so viel an Windenergieanlagen, weil ja es viel mehr Vögel gibt, die an Glas verenden würden. Oder im Verkehr ist, glaube ich, auch immer noch ein Argument. Da muss man eben sagen, da sprechen wir dann von allen Vogelarten sozusagen in der Masse und da spricht man natürlich viel über Singvögel, weil die sozusagen auch, glaube ich, von der Anzahl sozusagen einfach viel häufiger vorkommen. Und eben Greifvögel haben dieses besondere Problem, weil sie, also ehrlicherweise kenne ich da auch gar nicht so viele jetzt Studien. Das ist natürlich auch schwierig, das dann kausal nachzuweisen. Aber wo, glaube ich, die Vermutungen häufig sind, sie sind eben ein bisschen weniger wendig. Sie gucken sehr viel nach unten, wenn sie eben mit auf Sicht jagen. Das heißt eben, dass sie wirklich dann nicht merken, dass sie komplett in diese Anlage gerade reinfliegen. Und das andere große Argument ist, dass sie ja auch niedrigere Reproduktionszahlen haben, aber auch häufig später sozusagen in ihrem Leben erst geschlechtsreif werden oder sich halt fortpflanzen. Also ich glaube, beim Rotmilan sagt man immer so ab dem dritten Jahr. Und das ist natürlich sozusagen die Gefahr dann sehr hoch, wenn jemand dann einen Vogel schon verendet, bevor er überhaupt sich mal fortgepflanzt hat, dass das dann eben möglicherweise zu ja Populationsverlusten über lange Zeit kommt. Und deswegen sind eben die Greifvögel da präsent und auch das, worauf man eben am meisten guckt, wenn man jetzt Windenergieanlagen plant und naturverträglich planen will.
Also je höher eine Artengruppe, eine Art in der Nahrungskette steht, ein Raubvogel steht höher als ein Singvogel. Also es wird immer, blöd gesagt, es wird immer mehr Schafe geben als Wölfe, so in Anführungsstrichen. Anders würde es gar nicht funktionieren von den Energien, wie auch immer. Und das heißt, ein Verlust von einem Greifvogel ist, sag ich mal, ja nochmal etwas bedeutender, will ich nicht sagen, aber spielt in die Population stärker rein. Und du hast es gerade schon gesagt, ne, die jagen gerade Mäusebussard, Rotmilan, die jagen gerne auf Offenlandflächen, wie es eben dann auf Flächen auch sind, wo Windkraftanlagen stehen. Sie fliegen sehr langsam in so einem Schwebflug und suchen dabei nach Nahrung und gucken nach unten und werden dadurch Opfer, weil sie auch in der entsprechenden Höhe fliegen, von Windkraftanlagen.
Genau, ich würde noch zwei Sachen ergänzen, die habe ich gerade vergessen. Also es gibt natürlich noch dieses, also zum Beispiel Rotmilan ist jetzt wieder das klassische Beispiel, aber ist ja auch eine Verantwortungsart in Deutschland, weil eben ein Großteil der Population in Deutschland lebt. Und das ist eben natürlich schon auch sowas, wo man dann drauf achten muss, wie beeinflussen wir den hier. Und das andere ist, das ist dann nochmal so ein ganz anderes Argument, eben einige der Greifvögel, die bei uns leben, haben ja extrem kleine Populationszahlen. Also da ist eben das klassische Beispiel der Schreiadler, wo ich glaube irgendwie bis 200 bis 300 Individuen gerade in Deutschland leben. Und da kann man halt schon sagen, dass wenn ein Adler da verendet an so einer Anlage, hat das schon einen riesen Einfluss auf die Population. Also ja.
Ja, gleichzeitig, wenn ich da irgendwie ein Kohleloch graben würde, wäre natürlich auch eine Konsequenz. Und da muss man natürlich Regelung finden, dass dann vielleicht in seinem Areal eben keine Windkraftanlage steht. Und vielleicht einmal das Problem zusammenfassend und dann können wir uns noch einmal so Lösungen in diese Richtung näher angucken. Also Problem, Vögel verenden an Windkraftanlagen. Das ist so in einem gewissen Maße. Auch PV-Anlagen sorgen dafür, dass vielleicht auch qualitative Lebensräume dann überschattet sind. Es gibt Konflikte, oft muss man sagen, wird es aber auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Also jemand, der dann sagt, ich möchte aber hier keinen Windpark, der sucht dann auf einmal den seltenen Rotmilan, der ihn vorher halt gar nicht interessiert hat und benutzt es so ein bisschen als scharfes Schwert gegen den Ausbau von Windkraft. Also da gibt es viele Konflikte, lange Artenschutzprüfungen werden vorgeworfen, die dann letztendlich was verhindern oder zumindest verzögern. Was würdest du sagen, sind Probleme? Wie könnte man das angehen?
Also ich würde sagen, die großen Lösungen, wie man das eben zusammenbekommt, ist einmal die Planungsebene, dass wir eben schon übergeordneter gucken, wie wollen wir eigentlich die Fläche in Deutschland nutzen. Also das ist jetzt auch, also unabhängig oder zusätzlich zu den ganzen erneuerbaren Energien, wie wir sie kennen, kommen ja noch ganz viele andere Strukturen, weil wir gerade massiv in Deutschland unser ganzes System umbauen für den Klimaschutz. Und da muss man eben jetzt schon mal gucken, wo wollen wir eigentlich was hinbauen und wo haben wir auch noch Fläche für den Naturschutz. Das ist eben, das kommt gerade so ein bisschen unter die Räder. Also das ist eben diese, wir sagen immer, die übergeordnete Raumplanung. Das ist eben so ein System in Deutschland, wo dann die Idee ist, dass meistens sind es Regionalplanungsbehörden, die betreuen dann sozusagen so eine recht große Fläche. Ich glaube, es ist Mecklenburg-Vorpommern, gibt es zum Beispiel nur 4 und die haben dann eben sozusagen ungefähr ein Viertel von Mecklenburg-Vorpommern, wo sie eben gucken, wo wollen wir eigentlich welche Raumnutzung verankern. Und das ist eben, sind diese ausgewiesenen Flächen für Windenergie, wo wir eben sagen, das ist ein gutes System, wenn man das gut macht und eben auch naturschutzfachliche Kriterien beachtet und dann eben auch besonders sensible Gebiete für den Naturschutz klar ausschließt. Und das geht auch über die klassischen Naturschutzgebiete hinaus. Das würde ich ja auch nochmal erwähnen wollen. Und dann, wenn wir dann Richtung Genehmigungsebene gucken, also es geht um konkrete Anlagen, sollten eben die Stakeholder vor Ort, und natürlich spreche ich dann gerade für die Umweltverbände vor Ort, frühzeitig mit einbezogen werden, weil die wissen ganz viel, die wissen, was kommen da für Arten vor, wie geht's unseren Lebensräumen hier, ist das jetzt ein guter Standort, den ihr euch da ausgesucht habt und wenn nicht, was gibt es für Lösungen, weil die Lösung, und das ist eben auch so, was immer so dargestellt wird, dass immer dann sofort die Verhinderung kommt, das muss ja nicht sein, sondern es gibt eben auch andere Lösungen und die sollte man aber dann gemeinsam entwickeln. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann jetzt nur ein paar anreißen. Das Bekannte ist Micro-Siting. Das heißt, man verschiebt die Anlage innerhalb der Fläche nochmal so, dass sie zum Beispiel weiter weg von einem Brutstandort von einem Greifvogel ist. Es gibt aber auch Abschaltungen. Also das heißt, die Anlagen werden dann zu bestimmten Zeiten, wenn die Vögel, die Greifvögel, die vor Ort vorkommen, besonders viel fliegen, dann abgeschaltet und ganz neu oder neuer und jetzt gerade vermehrt genutzt sind die sogenannten Antikollisionssysteme, die mit einer Kamera bestimmte Arten erfassen können und dann die Anlage in so einen langsamen Betrieb reinbringen, dass dann eben, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr klein wird, dass der Vogel dort dann verendet.
Also ihr seht, da gibt es eine ganze Menge und gerade das Thema Windkraft und Vögel, auch mit diesen, sei es Antikollisionssysteme, es gibt auch noch schwimmende Windparks, es gibt Radarsysteme und was auch immer, das werden wir nochmal in einer eigenen Folge thematisieren, weil es wirklich sehr groß ist. Aber ich glaube, so ein Eindruck, ne, wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Menschen müssen in Kommunikation treten. Es muss vielleicht überregionale Planung geben, solche sensiblen Gebiete von vornherein ausschließen, dass das gar nicht so eine super kräfte- und personalzehrende Diskussion wird. Also ich glaube, in diese Richtung müssen wir gehen und Martin, ich weiß nicht, kannst du wahrscheinlich bestätigen, Richtung Ausbau erneuerbarer Energien müssen wir in jedem Fall gehen.
Ja, definitiv. Also da gibt es nichts gegen zu sagen. Ja, Rebecca, das war ein schöner Rundumschlag, würde ich jetzt mal sagen, zu dem Thema erneuerbare Energien. Vielleicht würden wir dich gerne nochmal einladen, wenn wir nochmal zu diesem Thema kommen, weil das ist ja ein so komplexes und so umfangreiches Thema, dass wir da auf jeden Fall noch nicht das letzte Wort gesprochen haben.
Ja, ich komme gern nochmal vorbei.
Ansonsten bleib gerne noch hier, wenn wir jetzt zum Nabu-Gezwitscher kommen.
Nabu-Gezwitscher.
Wir wollen euch heute ein Schutzprojekt vorstellen und zwar für eine Limicola, einen Wartvogel, den Austernfischer.
Den Halligstorch.
Den Halligstorch, genau. Sieht ja wirklich so aus. Das ist ja eigentlich ein Symbol für die Nordsee, für viele von uns, fürs Wattenmeer. Aber interessanterweise kommt er nicht nur dort vor, sondern auch an großen Binnengewässern, an Flüssen zum Beispiel, auch an der Ostsee. Und ja, der scheint ja auch ganz anpassungsfähig zu sein, weil er ja zum Beispiel auch auf Flachdächern brüten kann. Denn das Besondere ist, er füttert seine Jungen, also er holt Futter und bringt es dann zum Dach. Das machen ja nicht alle Limicolen, ne?
In Münster haben wir ganz viele Paare schon. Also soweit gen Süden, wenn man jetzt Münster Richtung Süden betrachtet, ist er schon gekommen.
Aber wenn man sich mal die Bestandszahlen anguckt, seit 1996 hat sich der Bestand in Deutschland halbiert. Das heißt, irgendwas ist da im Argen und wir wissen nicht genau was. Also wir wissen, es sind Bodennester, also Austernfischer brüten am Boden. Und wir wissen auch, dass durch vermehrte Fluten zum Beispiel Bodennester kaputt gehen oder durch Prädation, also durch Füchse und Waschbären und Marder und so weiter. Aber wir sind immer noch nicht ganz sicher, woran liegt das eigentlich? Deswegen gibt es jetzt ein neues Projekt dazu.
Und um diesen negativen Bestandstrend, der sich jetzt auch in den neuen Zahlen vom Vogelschutzbericht, das sind so die neuesten Trends, die wir haben, die Zahlen, die publiziert sind. Und da ist der Austernfischer auch stark negativ. Also da muss irgendwie geholfen werden. Und das Moin. Und zwar das
Michael-Otto-Institut im NABU.
Sehr schön. Widmet sich diesen Fragen in 20 Untersuchungsgebieten. Also mit Forschung soll da geguckt werden, woran liegt es? Wie können wir dagegen ankommen und der Art unter die Arme greifen. Methoden wie Kükenberegung, GPS-Tracking, Wildtierkameras, aber auch DNA-Analysen oder auch Analysen der Nahrungstiere, also im Wattenmeer, soll untersucht werden, und zwar ab Frühjahr 26. Und das hilft nicht nur dem Auslandfischer, sondern auch ähnlichen Arten wie beispielsweise dem sehr bedrohten Seeregenpfeifer. Und um das Ganze möglich zu machen, braucht es finanzielle Unterstützung. Und da seid ihr da draußen gefragt, wenn ihr Lust habt, für den Hallig-Storch zu spenden, dann schaut doch mal vorbei unter nabu.de/auslandfischer-spende.
Und damit kommen wir zum Vogel des Tages als krönenden Abschluss. Und der hat natürlich auch mit dem heutigen Thema der Episode zu tun.
Ein bisschen.
Ein bisschen. Etwas angerissen wurde er auch schon. Wir spielen ihn mal erst einmal ein. Und zwar den Ruf. Sehr melodisch. Also ich glaube, viele denken da erstmal so an Wüstenlandschaften. Ich finde, der hat ein bisschen was von diesem Rotschwanzbussard, der gerne so für die Filmindustrie also,
ja,
herhalten muss.
Ne? Im Western, ja.
Du hattest das schon gesagt, Rebecca, das ist eine Verantwortungsart in Deutschland. Wir haben, glaube ich, so 40-50% der Weltpopulation leben auf bundesdeutschem Gebiet und reproduzieren ja auch. Die Art kommt nur in Europa vor, das ist auch ganz besonders, also wirklich nirgendwo anders. Und sie hat aber eine Schwesterart,
die nicht nur in Europa vorkommt, sondern auch in Afrika, in Asien. Interessanterweise ersetzt sie quasi in Asien sogar den Job der Möwen, mehr oder weniger. Also sie sitzen immer auch irgendwie am Wasser und snacken sich so Nahrungsreste und Aas und sowas. Sogar in Australien kommt die Schwesterart vor. Und ich denke, Rebecca, möchtest du mal auflösen, wie es dir geht?
Welche Schwesterart könnte es sein und um welchen Vogel des Tages geht es?
Also es geht um den Rotmilan.
Richtig.
Und die Schwesterart ist vermutlich der Schwarzmilan.
Genau.
Ja. So ist es. Wer hier seine Unterscheidungsfähigkeiten verbessern möchte, einmal vielleicht generell, wenn ihr im Winter, im tiefsten Winter ein Milan seht, ist es tendenziell ein Rotmilan, weil der zieht nicht so weit, wie es der Schwarzmilan tut, der ein Zugvogel ist. Und es gibt natürlich die Farbe als Unterscheidungsmerkmal. Also der Rotmilan ist eher bunter, dieses Rostbraune mit der schwarzen Strichelung auf dem Bauch und einem hellen Kopf. Während der Schwarzmilan vor allem weniger bunt wirkt, der Schwanz wirkt mehr dreieckig und weniger gegabelt. Und vor allem, ich finde dieses Handschwingenfenster, da könnt ihr euch jetzt bestimmt was vorstellen. Also wenn ihr von unten auf den Flügel guckt, ich mache das jetzt auch vor.
Im
Flug, dann sieht man vor den dunklen Handschwingen, also vor den dunklen Fingerspitzen, sieht man so ein helles Feld. Das ist beim Rotmilan ganz deutlich und beim Schwarzmilan nicht. Und wo wir gerade bei Fingern sind, bei dem Rotmilan sieht man 5 Finger, also einzeln stehende Handschwingen, die man so im Flug wie so Finger aussehen. Und beim Schwarzmilan sind es 6.
Und vielleicht noch ganz kurz, er mag die Kulturlandschaft, offene, strukturierte, reich strukturierte Kulturlandschaft. Interessant ist auch, nach der Brutzeit sammeln sie sich oft an gemeinsamen Schlafplätzen, wo sie dann auch gezählt werden können. Da gibt es also regelmäßige Monitorings zu. Also wenn ihr da mal Lust drauf habt, dann wendet euch zum Beispiel an den DDR. Ich glaube, der macht das, ne?
Ja.
Und ja, ansonsten würde ich nochmal mit dem Ruf des Rotmilans diese Kategorie abschließen.
Wenn ihr mehr zum Bird of the Day und zum Thema der heutigen Episode erfahren möchtet, dann schaut auch vorbei unter NABU-Bundesverband bei Instagram.
Rebecca, vielen Dank, dass du da warst, dass du Rede und Antwort gestanden hast für dieses doch wichtige, aber auch schwierige Thema zum Teil. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, wenn wir etwas mehr ins Detail gehen können vielleicht auch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
War richtig schön und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch eine gute Zeit. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch das Glöckchen und empfehlt uns gerne weiter.
Abonniert uns, schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, vogelpodcast@nabu.de.
Und damit habt einen wundervollen Tag. Tschüss aus dem Studio hier.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.